Liebe Brüder und Schwestern, wir hören nun die 10. Auslegung zur Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus unter der Überschrift, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt. Und wer weiß, wie es weitergeht? Das habt ihr mir getan, sagte Herr Jesus. Und das wollen wir jetzt lesen. Matthäus 25, ab Vers 31. Matthäus 25, ab Vers 31. Unser Herr und Heiland Jesus Christus spricht: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Heiland, wie gern möchten wir dir dienen, wenn du jetzt heute zu uns kommen würdest. Und wir erkennen oft nicht: Herr, du bist in unserer Mitte, in den geringsten Brüdern und auch Schwestern. Und hilf uns zu erkennen, wo wir ihnen dienen können und damit auch dir dienen, dass auch diese Stunde dazu dienen. Amen. Amen. In meiner Lutherbibel ist dieses Gleichnis, eines der bekanntesten, überschrieben mit dem Titel Vom Weltgericht. Und so verstehe ich es auch. Es gibt heute eine Vielzahl von Deutungen, von Umdeutungen im liberalen, im säkularen Bereich, aber auch im ganz frommen Bereich, wo man dieses Gleichnis schon in diese oder jene Richtung verbogen hat. Im liberalen Bereich wird es sehr oft zitiert vom Humanismus, wird gesagt: Ja, wenn wir den Menschen Gutes tun, dann werden wir ja sozusagen uns Verdienste einsammeln, dass wir dann in den Himmel kommen. Da wird also dann die pure Werkgerechtigkeit verkündet. Wir müssen nur die Hungernden speisen, die Nackten kleiden, die Armen versorgen, die Fremden besuchen. Dann werden wir schon einen Platz im Himmel haben. Also doch eine Erlösung durch die Werke. Das widerspricht aber Johannes 14, Vers 6, wenn der Herr Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es kann nicht so ausgelegt werden im Sinne einer Werkreligion. Damit würden wir aus der Gnade fallen, hinein in das Gesetz. Eine andere Deutung sehen wir in manchen sehr frommen Kreisen, wo gesagt wird, die Brüder, das ist Israel. Wenn wir Israel Gutes tun, dann haben wir den Auftrag des Herrn erfüllt. Diese geringsten Brüder, das sind die Israeliten, insbesondere dann im tausendjährigen Reich. Und wenn dann Menschen auftreten, die ihnen helfen, oder vielleicht auch schon vorher in der Drangsalszeit, wie auch immer, ja, dann werden wir Zugang in den Himmel haben. Das sind also Heiden, die dann den Israeliten helfen, wenn sie in die Drangsal Jakobs hineinkommen. Könnt ihr auch heute in vielen Büchern so lesen. Treffen diese Deutungen zu? Es gibt noch eine Zahl weiterer. Ich denke nicht, es sind beides Verkürzungen. Verkürzungen. Die entscheidende Frage ist, wer sind die Brüder, von denen in Vers 40 im zentralen Vers die Rede ist? Jesus sagt ja, und er spricht hier als der König, ja, der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wer sind die Brüder Jesu? Wir müssen die Bibel immer vom Zusammenhang her lesen, dass wir sie richtig verstehen. Und so sehen wir in den Evangelien, als einmal die Mutter Jesu, Maria, und seine Halbbrüder ihn sehen, wie er heilt und predigt, und sie kommen, dann sagen die Jünger zu ihm, draußen steht eine Mutter und die Brüder, und dann antwortet er ihnen, was? Wer sind meine Mutter und Brüder? Es sind die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Das sind meine Brüder und meine Schwestern und meine Mutter. Ich gebe es jetzt frei wieder. Und man kann es auch so sagen, die Brüder, und das sind ja auch immer die Schwestern enthalten. Ja, die biblische Sprache ist inklusive. Die Brüder, aber ich rede jetzt der Einfachheit halber von den Brüdern. Die Brüder Jesu Christi, das sind die Jünger. Die Jünger und Jüngerinnen Jesu sind seine Brüder und Schwestern. Also die, die den Willen des Vaters tun, das tun nur die Jünger, die wiedergeboren sind durch seinen Geist. Sie erkennen überhaupt erst seinen Willen aufgrund der Leitung durch den Heiligen Geist und aufgrund der Orientierung durch sein Wort, die Heilige Schrift. Und so bezieht sich dieses Gleichnis zunächst einmal darauf, dass wir als wiedergeborene Christen, anderen wiedergeborenen Christen, Gutes tun dürfen. Wenn wir das getan haben, haben wir Jesus gedient. Heißt es aber jetzt, dass wir nur wiedergeborenen Christen Gutes tun dürfen? Nein, das wäre ein Missverständnis. In den Apostelbriefen lesen wir immer wieder, tut Gutes an des Glaubensgenossen. Es heißt aber auch, tut Gutes allen Menschen, aber zuerst des Glaubensgenossen. Ja. In dieser Priorität. Wenn wir Gutes tun, allen Menschen, allen können wir sowieso nicht Gutes tun, aber Gläubigen wie Ungläubigen, ja, wenn uns der Herr so zeigt, wo wir auch seine Liebe erweisen dürfen. Aber dabei sollten wir nie die Glaubensgenossen übersehen. Sie haben die allererste Stelle. Also wenn ihr einen Bettler auf der Straße seht und einen Bettler in der Gemeinde seht, hat immer noch das, was in der Gemeinde geschieht, Vorrang. Allerdings noch mehr Vorrang hat, wenn ein gläubiger Bruder, eine gläubige Schwester in Not kommt, dann sollten wir am allerersten ihm helfen. Aber dann die draußen auf der Straße auch nicht vergessen. Es ist so wie konzentrische Kreise. Am nächsten stehen uns praktisch mit denen wir geistlich verwandt sind, die den gleichen Geist Gottes im Herzen tragen. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Ihnen sollen wir zuallererst dienen. Aber dabei die, die noch draußen sind, betone ich, nicht vergessen, damit auch sie gewonnen werden für das Reich Gottes. Dass sie durch unser Zeugnis der Liebe auch Jesus erkennen in uns. Das ist meine Erkenntnis. Ich habe auch lange gerungen mit der Auslegung dieses Gleichnisses. Aber ich denke, in der Lutherbibel ist es zu Recht so überschrieben vom Weltgericht. Hier gibt es nämlich noch weitere andere Deutungen. Ich sehe das so, dass hier die Scheidung zwischen Schafen und Böcken zusammenfassend beschrieben wird im Sinne dessen, wie das Endergebnis sein wird. Gott wird die Geretteten von den Ungeretteten scheiden. Die Geretteten sind die Schafe, ist die Herde Jesu Christi, die zu ihm gehören, die ihm als dem guten Hirten nachfolgen, das sind die Schafe. Die Böcke sind die, die bockig sind, die trotzig und rebellisch gegen Gottes fürsorgende Hand aufbegehren, die sich nicht haben rufen lassen in seine Nachfolge und damit auch nicht in sein Reich. Und wenn jetzt hier das Gleichnis steht, dann zeigt das das Endergebnis. Das Endergebnis. Der Herr Jesus sagt ja einmal oder mehrfach im Johannesevangelium Kapitel 3 und Kapitel 5, wer an mich glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Der ist schon gerichtet und gerettet, also aber gerettet zum Leben. Und wenn hier vom Weltgericht steht, dass auch die Schafe von den Böcken geschieden werden, so ist es nach meiner Sicht eine Zusammenfassung des Endergebnisses. Wir kommen nicht mehr in das Endgericht vor dem großen weißen Thron. Wenn wir zu Jesus gehören, sind wir vorher schon reingewaschen und gerettet. Also wir werden nicht in das Verdammungsgericht hineinkommen. Aber was hier steht, ist jetzt eine Zusammenfassung aller Gerichte sozusagen. Und was hier steht, widerspricht auch nicht der Entrückung, dass die Gemeinde schon vor dem Weltgericht hinweggerückt wird und in das Preisgericht nach 1. Korinther 3 gelangt. Das Preisgericht ist ja vor dem Weltgericht, wo dann deutlich wird, wer auf das Fundament Jesus Christus Holz, Heu und Stoppeln gebaut hat oder Gold, Silber und Edelstein im geistlichen Sinne, wer wie viel für den Herrn auch getan hat aufgrund seiner Gnade und seiner Kraft. Das widerspricht nicht dieser zusammenfassenden Stelle hier, wo es um das Weltgericht geht. Also ihr versteht, manche machen da ja x Aufteilungen jetzt, das ist dann wieder vor und nach dem Tausendjährigen Reich noch ein Gericht und noch eins. Ich sehe das hier als Zusammenfassung. Am Ende wird sich zeigen, das sind die Schafe, die sind dann vorher auch schon entrückt worden, aber es bekehren sich auch noch welche in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit. Die werden dann auch zu den Schafen gehören. Es wird dann alles zusammenfassend hier beschrieben. Und auf der anderen Seite die Böcke, die in das Verdammungsgericht hinein müssen. Ist das soweit verständlich?
Ja.
Gut. Aber es gibt eine unglaubliche Zahl von Missdeutungen. Ich will auch nicht behaupten, dass ich hier der Wahrheit letzter Schluss erkannt hätte. Aber so meine Sicht. Und das passt auch zusammen mit dem, was in Daniel 7 steht. Denn wenn wir den ersten Vers hier betrachten, Vers 31, ist das ein ganz klarer Hinweis auf die Quelle dessen im Propheten Daniel Kapitel 7. Nämlich, wenn vom Menschensohn die Rede ist, ist sofort die Verknüpfung zu dem, was der Prophet Daniel darüber geschaut hat. Also, der Herr Jesus sagt ja, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und wenn wir jetzt aufschlagen, liebe Geschwister, den Propheten Daniel in Kapitel 7, dann lesen wir dort ab Vers 13, Daniel 7 ab Vers 13, ich sah in den Nachtgesichtern und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Hier ist auch zusammenfassend beschrieben, wie Jesus seine Königsherrschaft, die nie vergeht, antritt. Also hier ist jetzt nicht nur die Herrschaft, die zum tausendjährigen Reich beginnt, gemeint, sondern, ja, da beginnt sie, aber sie geht dann ewig weiter im himmlischen Jerusalem. Eine Herrschaft, die nie vergeht. Und der Menschensohn, er regiert zusammen mit seinem Vater und umgeben von den sieben Geistern Gottes, wie es in der Offenbarung steht. Der Heilige Geist, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir finden immer wieder die göttliche Dreieinigkeit. Und möge noch einer kommen, behaupten, es gäbe keinen dreieinigen Gott. Überall ist das zu finden. Ein göttliches Wesen in drei Personen. Und nun der Menschensohn ist niemand anderes als der Sohn Gottes des Vaters. Und der Hochbetagte, von dem der Prophet Daniel spricht, ist ein Bild für die Ewigkeit Gottes, ja, der ohne Anfang und ohne Ende ist. Und ja, er wird seinem Sohn hier die Herrschaft übertragen über alle Völker, Stämme und Sprachen. Das lesen wir auch in der Offenbarung, dass einmal Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen vor dem Thron Gottes und des Lammes stehen werden. Die Bluterkauften aus der gesamten Menschheit. Aber nur die eben, die das Geschenk der stellvertretenden Sühnung der Sünden am Kreuz von Golgatha für sich in Anspruch genommen haben. Das war einiges grundsätzlich zunächst, um Missverständnisse auszuräumen, die wie der Sand am Meer über dieses Gleichnis grassieren heutzutage. Also die Brüder und auch die Schwestern Jesu, das sind die Gläubigen. Ihnen sollen wir zuallererst Dienste der praktischen Nächstenliebe erweisen, aber dabei die, die noch draußen sind, nicht vergessen. Also ich spreche mich hiermit deshalb überhaupt nicht gegen aus, dass wir humanitäre Hilfe auch Ungläubigen, auch Menschen anderer Religionen leisten sollen. Sie sollen ja gerade durch die Liebeserweise für Jesus als den einzigen Weg zum Vater gewonnen werden. Und es ist immer wieder wunderbar, wenn ein Mensch fragt, warum tust du mir, der du doch ein Christ bist, mir Moslem so viel Gutes zum Beispiel, oder mir Hindu, mir Buddhist so viel Gutes. Ja, ich tue es das, weil die Liebe Christi in mir wohnt. Aber wir können nicht sagen, dass jetzt in diesem Hindu, Moslem oder Buddhist bereits Christus wohnt, so wie es manche liberalen Theologen dann auslegen, die dann eine Art heilsuniversalistische Menschheitsverbrüderungsreligion darauf errichten, auf diesem Gleichnis zum Beispiel. Das wäre eine grobe Fehlinterpretation. Nein, Christus, der Herr, wohnt allein in den Brüdern und Schwestern, die wiedergeboren sind, so wie wir hoffentlich alle, die wir auch heute hier sind. Er wohnt auch in uns. Also ihr habt verstanden, ne? Was wir solchen Brüdern und Schwestern tun, das haben wir auch Jesus Christus getan. Jünger sollen Jüngern helfen und darüber hinaus allen Menschen Gutes tun. Wenn sie Jüngern, anderen Jüngern und Jüngerinnen helfen, haben sie Jesus geholfen und gedient. Obwohl er ja natürlich auf unsere Hilfe nicht angewiesen ist, aber er möchte natürlich, dass wir seine Jünger nicht im Stich lassen. Und darüber sollen wir die Menschheit insgesamt nicht vergessen. Aber niemals können wir behaupten, dass in allen jetzt der Geist Gottes schon wohnen würde, wie es die Mystiker behaupten. Mystiker in verschiedenen Traditionen. Deine Irrlehrer, zum Beispiel Roger Schütz von Tessé, ich habe den selber noch erlebt, in Stuttgart vor etlichen Jahren, hat gesagt, dans chaque être humain habite l'Esprit Saint, hat er gesagt. Und das ist eine schreckliche Irrlehre, liebe Geschwister. Soll ich es übersetzen? In jedem menschlichen Wesen wohnt der Heilige Geist. Hat er mehrfach gesagt. Ich habe gedacht, höre nicht recht. Aber das ist genau diese falsche Mystik, die der Welteinheitsreligion des Antichristen den Weg bereitet. Das Gleiche, was gestern in Assisi wiederum passiert ist, vor den Augen der gesamten Menschheit, wenn der Papst Angehörige aller Weltreligionen einlädt, um für den Frieden zu beten, und sie merken gar nicht mehr, wie sie durch diese Vermischung das erste Gebot übertreten. Dann wird es runtergespielt, wir beten ja nicht zusammen, wir meditieren nur und was auch immer, aber lasst euch keinen Sand in die Augen wischen. Wir können in geistlichen Dingen und dürfen in geistlichen Dingen keine Gemeinschaft haben mit Götzendienern, mit Dämonenverehrern. Es ist Satan, der hinter den falschen Religionen steht. Und Christus und Satan können wir niemals zusammenbringen. Ja. Es gibt eine schöne Geschichte von Tolstoi über den Vater Martin. Wer kennt diese Geschichte? Ja. Und ja, das ist so in dem Sinne, dass man allen Menschen Gutes tun soll. Es ist so ein bisschen eine grenzwertig, weil ich denke, ich erzähle es mal kurz. Da ist ein altes Väterchen in Russland, es wohnt so in der Stadt. Und so eines Abends, ich glaube es ist ja in der Weihnachtszeit, da hat er einen Traum, dass am nächsten Tag ihn Jesus besuchen würde. Jesus sagt zu ihm, ich werde dich morgen besuchen, werde morgen zu dir kommen. Und er ist so erfüllt davon, dieser Vater Martin, und freut sich so, putzt alles schön heraus, sein Stübchen, und schaut dann hinaus auf die Straße am nächsten Tag und will immer sehen, wo Jesus jetzt zu ihm kommt. Dass ihm das noch zuteil wird in seinem Alter, schon ein älterer Mann, alleinstehend. Und dann schaut er so und dann wird es so später und dann sieht er irgendwann so einen Straßenkehrer vorbeikommen, der da im kalten Winter in Russland die Straße kehrt. Und ja, dann fasst er sich ein Herz und sieht, wie der auch friert und lädt ihn ein, gibt ihm einen Tee und sie freuen sich, dass sie Gemeinschaft haben. Und dann geht er wieder weg und dann einige Zeit später sieht er eine Mutter mit einem Kindlein auf dem Arm, Baby, vorbeikommen, so wie die Sarah, ja, die hier unter uns ist, ihr Stimmchen manchmal erhebt. Und dann bittet er auch die herein und auch ihr und dem Kind gibt er was zu essen. Und er erzählt auch, ja, dass heute Jesus ihn besuchen wolle. Und die freuen sich und dann gehen sie wieder und dann wird es Abend und Jesus ist immer noch nicht gekommen, denkt er, ja. Und dann hat er dann wieder einen Traum und dann spricht Jesus zu ihm, hast du mich nicht erkannt? Ja, ja, es ist schon eine bewegende Geschichte und es zeigt uns auch, dass wir nicht hartherzig sein sollen, wenn Menschen in Not sind und Hilfe bei uns suchen. Hast du mich nicht erkannt? Ja, der Herr Jesus kommt auch in denen zu uns, die wirklich Hilfe brauchen. Und es können in erster Linie dann wirklich die Brüder und Schwestern in ihm sein. Wenn wir an die vielen Verfolgten denken, ich habe es ja diese Tage ausgeführt, diese schreckliche Märtyrerstatistik, dass im Schnitt alle 5 Minuten ein Bruder, eine Schwester um des Glaubens an Jesus willen getötet wird. Über 100.000 im Jahr. Wir wollen auch für sie eintreten, auch Protestbotschaften schicken an solche Regierungen, die Christen ermorden lassen, die das zulassen. Und gerade jetzt konnten wir wieder die Hinrichtung eines Bruders verhindern, indem viele Christen auch reagiert haben, hingeschrieben an den Botschafter dieses Landes. Ich glaube, es war im Iran wieder mal, auch in Nordkorea und anderen Ländern. Hier sind wir ganz konkret gefordert, unsere Stimme zu erheben, zu beten auch natürlich, aber auch zu handeln. Ora et labora, bete und arbeite, es gehört untrennbar zusammen. Mich hat sehr beeindruckt, was auch Charles Haddon Spurgeon, der bekannte Prediger, dazu sagt in seinem Buch. Es gibt ja jetzt diese neue Spurgeon-Reihe im 3L Verlag und das ist ein Band Predigten über Gleichnisse. Gottes Versorgung ist sicherer als alle Banken, heißt dieses Buch. Und da hat er auch dieses Gleichnis, das wir heute betrachten, ausgelegt unter der Überschrift Die Belohnung der Gerechten. Und das habe ich so gut gefunden, was er hier schreibt, dass ich es euch mal vorlesen möchte. Spurgeon sagt hier, nun will ich euch etwas in aller Deutlichkeit sagen, was niemand missverstehen kann. Ihr mögt von eurer Religion sprechen, bis euch die Zunge lahm wird und andere mögen euch glauben. Ihr mögt 20 Jahre in der Gemeinde gewesen sein und niemand ist imstande gewesen, in irgendeiner Weise einen Tadel über euren Wandel auszusprechen. Wenn es aber in eurer Macht steht, und ihr habt nichts für die Not der armen Glieder Christi getan, so werdet ihr gewiss so verdammt werden wie die Trunkenbolde und die Zuhälter. Wenn ihr keine Sorge für die Gemeinde tragt, so wird dieser Text auf euch angewandt, euch ebenso sicher in die unterste Hölle bringen, als wenn ihr die größten Spötter gewesen wärt. Das ist deutlich gesprochen, aber es ist der Sinn meines Textes und es wäre zu meinem Verderben, wenn ich davor zurückschreckte, euch dieses zu sagen, das, was jetzt kommt. Und jetzt kommt im ersten Satzhälfte immer ein Zitat hier aus Matthäus 25 und im zweiten Satzhälfte, ja, das werdet ihr gleich hören, was da kommt. Er zitiert immer erst, was Jesus sagt und dann geht's weiter. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt, Gedankenstrich, mir guten Rat gegeben, aber kein Brot. Ja, also ich bin hungrig gewesen und habe mich mit gutem Rat abgespeist, sozusagen. Aber nichts zur leiblichen Stärkung auch gegeben. Gehört auch dazu, wenn jemand am Verhungern ist. Weiter. Ich bin durstig gewesen und ihr habt, Gedankenstrich, mir ein Traktat, aber kein Getränk gegeben. Das kann dann sehr grausam sein. Wird jemand für alle Zeit vom Glauben abhalten, wenn sowas geschieht. Weiter, schreibt Spurgeon. Ich bin nackt gewesen und ihr habt, Gedankenstrich, mir gute Wünsche gesagt, aber keine Kleider gegeben. Ich bin ein Gast gewesen, Fremdling kann man auch übersetzen, und ihr habt mich bemitleidet, aber nicht aufgenommen. Ich bin krank gewesen und ihr habt, Gedankenstrich, mir einen Arzt empfohlen, mich aber nicht besucht. Ich bin gefangen gewesen, ich, Jesu Diener, bin verfolgt worden und um Jesu Willen ins Gefängnis gekommen. Und ihr sagt, ich hätte vorsichtiger sein sollen. Aber ihr seid nicht zu mir gekommen und habt nicht an der Schmach um der Wahrheit willen teilgenommen. Dies ist eine schreckliche Route für einige von euch Knickrigern, deren Hauptgenuss es ist, zu nehmen, so viel ihr könnt, und es festzuhalten, aber es gibt eine Route, die oft gebraucht werden muss. Wer es auch sei, der euch täuscht oder schont, ich will es mit Gottes Gnade nicht tun, sondern will kühner werden denn je, die Sünde an den Pranger zu stellen. Hat Spurgeon damals gesagt, in einer sicherlich sehr aufrüttelnden Predigt. Es gibt ja die Aktion Brot für die Welt. Die tun das sicherlich, Brot weitergeben, wenn auch nicht immer nur Brot, ist zum Teil auch umstritten. Aber das Problem dort ist, dass sie sehr oft das Wort Gottes verschweigen, leider. Und dann gibt es vielleicht andere Missionswerke, die geben das Wort Gottes weiter. Aber wenn es wirklich im biblischen Sinne handelnde Werke sind, dann können sie auch nicht darauf verzichten, auch Not zu lindern. Ich arbeite zum Beispiel zusammen mit dem Samenkornverlag. Und im Samenkornverlag ist an sich verbunden mit dem Hilfswerk Aquila. Und sie bringen zum Beispiel beides nach Russland. Bibeln und auch Versorgung, Kleider, Nahrung und so weiter. So ist es richtig. Und es machen auch sicherlich viele andere Hilfswerke, die im evangelikalen Sinne heute noch arbeiten, dass sie geistliches und leibliches Brot weitergeben. Nicht so, wie es die Liberalen machen, nur das Irdische. Und vielleicht auch nicht so, wie es übergeistlich Denkende machen, nur das Geistliche, sondern beides gehört zusammen. Man kann auch sagen, Mission und Diakonie. Mission, die Weitergabe der frohen Botschaft, dass Jesus allein der Retter ist. Und Diakonie, praktische Dienste der Nächstenliebe, damit der Mensch auch überleben kann und überhaupt noch Zeit findet, sein Herz für Jesus aufzutun, damit er dann im irdischen Leben bewahrt wird, aber fürs ewige Leben gerettet wird. Das ist wunderbar, wenn das geschehen darf. Und ich möchte dazu auch eine ganz praktische Stelle aus der Heiligen Schrift zitieren. Im Römerbrief, Kapitel 12, da haben wir ganz praktische Tipps, wie wir das auch tun können. Wie dieses Gleichnis mit Leben erfüllt wird. Es ist ja schon lebendig genug, was der Herr hier sagt. Aber in Römer 12 werden noch konkrete Beispiele genannt. Auch an anderen Stellen. Aber ich habe jetzt das mal rausgesucht. Römer 12 ab Vers 9. Römer 12 ab Vers 9. Da schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, die Liebe sei ungeheuchelt. Also am Anfang steht die herzliche, aufrichtige Liebe zu unserem Mitmenschen. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung, man kann auch sagen Wertschätzung, im Respekt gegeneinander, komme einer dem anderen zuvor. Also sollte unser Umgang geprägt sein von einem herzlichen, liebevollen Miteinander. Gerade auch zwischen Brüdern, wo es manchmal aber auch leider unterschiedliche Ansichten gibt, aber trotzdem wollen wir die Brüder deshalb nicht verachten oder hassen, sondern füreinander beten. Weiter schreibt der Apostel, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Aller Dienst geschieht dem Herrn, auch wenn wir den Brüdern dienen. Das, was auch hier im Gleichnis steht, was ihr dem Bruder getan habt, habt ihr auch dem Herrn getan. Und weiter lesen wir, seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Wenn also jemand verfolgt wird, vielleicht sogar angeklagt wird wegen einer Sache, die er in der Predigt gebracht hat. Das könnte zum Beispiel auch mir oder anderen passieren, die manche unbequemen Wahrheiten in unserer Zeit aussprechen müssen, vom Geist Gottes gedrungen sind. Aber es gab schon Brüder in anderen Ländern, die wurden angezeigt, weil sie Sünde noch Sünde genannt haben. Steht dann die Gemeinde dahinter, betet sie dann für solche Brüder, die den Kopf hingehalten haben, dass wir nicht den anderen im Stich lassen. Das macht mich sehr traurig, wenn ich einmal lese, ich glaube, es war der letzte Brief des Paulus, im 2. Timotheus, wo er dann schreibt, alle haben mich verlassen, nur Lukas ist bei mir. Lukas war ja auch Arzt, der durfte wohl bei ihm bleiben auch. Aber sie haben ihn alle verlassen. Aber der Herr hat ihn gestärkt. Der Herr hat ihn nie verlassen. Das ist doch traurig. Ja? Und auch am Kreuz, da waren nicht mehr alle Jünger da. Standen sehr weit weg vielleicht. Johannes war noch da mit der Mutter Jesu. Sonst hören wir von den Jüngern unter dem Kreuz nicht viel. Nur von Johannes und Maria. Und dann steht hier, übt willig Gastfreundschaft. Seid ihr gastfrei in eurer Gemeinde? Lädt man da sich gegenseitig ein? Das ist nicht in jeder Gemeinde selbstverständlich. Ich kenne auch da ganz unterschiedliche Gemeinden. Die einen da, jeden Sonntag ist ein Einladen, auch gegenseitig, auch von Fremden, wenn Gäste kommen, wenn Ungläubige kommen, werden die sofort eingeladen von einer Familie. Was für ein gutes Zeugnis ist das. In anderen, da ist es so wie in den großen Volkskirchen, man geht rein so und geht genauso wieder raus, möglichst keinen sehen. Ja, das ist traurig, wenn so stattfindet. Ich kann jetzt nicht alles hier auslegen im Römer 12, aber noch kurz weiterlesen ab Vers 14. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das heißt auch, dass wir Anteil nehmen, wenn jemand sich freut, zum Beispiel über eine Geburt eines Kindes. Aber auch weinen mit den Weinenden. Wenn jemand stirbt aus einer Familie, dass wir dann auch mittragen, mittrösten, auch helfen in praktischen Diensten, wenn die Person lahmgelegt ist durch ihre Trauer, dass man auch wirklich kommt und in der Küche hilft, zu spülen und die Wohnung zu putzen und so weiter und so fort. Das habe ich auch erleben dürfen in Krisen, dass Geschwister gekommen sind, mich getröstet haben, geholfen haben, Dinge in Ordnung zu bringen. Das kann ich wirklich nur empfehlen, dass wir das auch so tun und ihr das auch so tut. Dann heißt noch weiter, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Mancher könnte sich ja überheben über den, der vielleicht eine geringere gesellschaftliche Position hat. Das ist nicht im geistlichen Sinne. Wir wollen jeden Menschen hochschätzen. Ob es der Bürgermeister ist oder der Straßenkehrer, jeder Mensch ist ein Mensch, den Gott so liebt, dass er auch ihn einladen möchte, sich Jesus zuzuwenden und in sein Reich zu kommen. Und dann lesen wir noch, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ja, die Menschen haben noch so ein Gespür, was gut und böse ist. Zum Beispiel Morden sehen die meisten Menschen auch heute noch als böse an. Es gibt da Ausnahmen, Kannibalen und so. Aber wo das Gewissen nicht verroht ist, weiß man an sich, Mord ist Sünde. Leider erkennt man es nicht mehr bei Mord gegenüber Ungeborenen. Da hat man sich die Augen und Ohren zugebunden und tut so, als sei das noch kein Mensch. Aber da macht man sich etwas vor und wird sehr, sehr schuldig in einer Gesellschaft, wo das toleriert wird. Und ja, aber man soll auf das bedacht sein, was in den Augen aller Menschen gut ist. Also nicht töten, nicht stehlen, das erkennen viele noch an, auch nicht Ehebrechen, obwohl das bei uns leider auch immer mehr abgebaut wird, die Schamgrenzen. Und dann steht hier noch, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und danach werden sogar noch Beispiele genannt, der Feindesliebe, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Da haben wir das Essen und Trinken, was auch in unserem Gleichnis vorkommt. Ja. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Sogar beim Feind können wir es tun. Dann wird man feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das heißt, der Heilige Geist wird auch in seinem Herzen dann arbeiten, wenn sein Gewissen erweckt wird und er sich fragt, der ist doch mein Feind, warum tut er mir jetzt so viel Gutes? Und nur so, liebe Geschwister, können wir die Spirale der Gewalt und des Hasses und der Kriege in dieser Welt durchbrechen. Ja, es werden Kriege sein, alle Zeit, sagt der Jesus. Aber wir sollen als Christen, so sagt er auch in der Bergpredigt, Friedensstifter sein. Denn die Friedensstifter werden Kinder Gottes heißen. Wir wissen, dass Kriege kommen müssen, weil das Böse ausreift. Aber wir selber als Christen sollten beitragen zum Frieden, zur Versöhnung zwischen den Menschen. Das ist ganz klar und grundlegend. Ja, Ich könnte jetzt noch vieles sagen über das Weltgericht und das Endgericht und so weiter, lasse es jetzt aber aus Zeitgründen weg und möchte am Schluss nur noch sagen, was hier ganz am Ende dieses Gleichnisses steht, der Vers 46, und sie werden hingehen, diese, nämlich die Böcke zur Linken, zur ewigen Strafe, aber die Gerechten, die Schafe zur Rechten, in das ewige Leben. Das ist die Entscheidung, die jeder von uns zu treffen hat. Unser Leben hier ist eine Prüfungszeit, ob wir Jesus lieben, ihm dienen, auch im praktischen Leben den Gläubigen und auch den Ungläubigen Gutes erweisen. Wir haben damit keine Werkreligion, möchte ich nochmal betonen, sondern es geschieht aufgrund der Gnade, dass Jesus uns selber vergeben hat und uns Kraft schenken möchte zu einem Leben in seiner Nachfolge. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Der Herr Jesus allein ist das Fundament, das uns den Himmel öffnet. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Aber er möchte auch, dass wir ihm in der Nachfolge treu dienen, Gutes tun und den Nächsten lieben wie uns selbst. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, vergib auch mir, wenn ich nicht immer das praktiziert habe, was du hier sagst. Schenk uns allen offene Augen und offene Herzen, zu sehen, wo Brüder und Schwestern in Not sind, dass wir ihnen auch helfen, für sie beten und auch für sie wirken. Und hilf auch, dass wir bei unseren Nachbarn und Bekannten sehen, wo wir dich bezeugen können durch Wort und Tat. Lass auch diese Bibelwoche nicht vergeblich gewesen sein, sondern lass es weiterwirken durch unser Leben hindurch zu deiner Ehre und zum Segen für die Menschen. Amen.